HR Info. Politik.
Der Islam gehört zu Deutschland. Das hat Christian Wulff vor 8 Jahren als Bundespräsident gesagt. Frank-Walter Steinmeier sagte vor wenigen Wochen im Fokus, als er nach der Zukunft des Islams in Deutschland gefragt wurde, ein gewisser Anteil von Muslimen werde auch in 20 Jahren noch in Deutschland leben. Die künftige Bundesregierung will der anti-islamischen Stimmung in der Gesellschaft entgegentreten. Der neue Koalitionsvertrag wird aber von einigen Muslimen scharf kritisiert. Von Dialog sei da mitnichten die Rede. Der Islam gehört zu Deutschland. Was heißt das heute? Ich bin Isabel Reifenrath. Guten Tag. Im neuen Koalitionsvertrag haben SPD und Union nun festgehalten, dass der radikale Islam in Deutschland zurückgedrängt werden soll. Wörtlich heißt es im Koalitionsvertrag:
Wir werden den radikalen Islam in Deutschland zurückdrängen. Wir erwarten, dass Imame aus dem Ausland Deutsch sprechen. Radikalisierte Moscheen werden wir beobachten und gegebenenfalls schließen. Hierzu werden wir die Praxis zwischen Bund und Ländern abstimmen. Wir stellen sicher, dass öffentliche Gelder des Bundes nicht an Einrichtungen und Initiativen vergeben werden, die verfassungsfeindliche Tendenzen aufweisen.
Ob das ausreichen wird, um junge Muslime davon abzuhalten, sich zu radikalisieren? Und wird das ausreichen, um die Wähler zu überzeugen, dass der Islam nicht gefährlich ist, sondern zu Deutschland gehört? Vertreter verschiedener muslimischer Organisationen kritisieren den Vertrag. Ayman Masyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, sagt, dass die Konnotation Extremismus, Terrorismus weitestgehend im Zusammenhang vom Islam beschrieben werde. Dieser Duktus sei schon irritierend. Die absolute Mehrheit seien friedlebende Muslime, das gelte gleichlautend auch für die Moscheegemeinden. Man bräuchte sie als Partner im Kampf gegen Extremismus, dieser Kontext sei wenig und ganz rudimentär hergestellt. Dort, wo es um den Islam gehe, gehe es zugleich auch um innere Sicherheit, kritisiert der Generalsekretär der Miligürisch, Bekir Altasch.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass Muslime ausschließlich in diesem negativen Kontext genannt werden. Entweder steht der Islam im Kontext des Terrorismus, Radikalismus oder des Extremismus. Widersinnig und geradezu abstrus wird es, dass Union und SPD quasi im selben Atemzug betonen, der anti-islamischen Stimmung entgegentreten zu wollen. Dabei gießen sie mit diesem Koalitionsvertrag selbst Wasser auf die Mühlen von Islamhassern und Rechtsextremisten. Sie schüren Angst und bedienen Vorurteile.
Die Islamische Gemeinschaft Miligürisch ist Teil der Deutschen Islamkonferenz. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Im letzten Verfassungsbericht wurde festgestellt, dass Miligürisch sich gemäßigt hat und nicht mehr per se als extremistisch einzuordnen ist. Die Union weist die Kritik zurück. Im Koalitionsvertrag werde auch der Dialog mit den Religionen erwähnt und der Wunsch, Muslime zu integrieren. Stefan Meyer, innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, schreibt zur Kritik:
Die Kritik der Islamverbände entbehrt jeglicher Grundlage. Wer sich den Koalitionsvertrag genau anschaut, erkennt vielmehr, wie ausgewogen der Text gestaltet ist. Natürlich enthält der Vertrag Aussagen zu einem der dringendsten Aufgaben der Innenpolitik, dem Schutz unserer Bevölkerung vor islamistischem Terrorismus und dem radikalen Islam. Aber zugleich wird das Wirken aller Kirchen und Religionsgemeinschaften gewürdigt, wird ein Bekenntnis zum Dialog zwischen Staat und Islam in der Deutschen Islamkonferenz abgelegt und werden anti-islamische Stimmungen ausdrücklich verurteilt. Statt sich in eine Opferrolle zu begeben, sollten die Islamverbände überlegen, wie sie im Geiste des Koalitionsvertrags das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland in dieser Legislaturperiode weiter voranbringen können.
Meyer beruft sich auf diese Stelle im Koalitionsvertrag.
Wir wollen den Dialog und die Zusammenarbeit des Staates mit den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften verstärken. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die Integration der Muslime in Deutschland. Wir werden die Deutsche Islamkonferenz fortsetzen.
Manche muslimische Vertreter fragen sich, ob diese Formulierung nicht den Eindruck erweckt, als gäbe es noch keine integrierten Muslime in Deutschland.
Die Politik muss ihren ewig gestrigen Blick auf die Muslime auf den Prüfstand stellen und ihre Scheuklappen endlich ablegen. Muslime sind keine Gefahr für Deutschland, sondern eine Bereicherung. Muslime sind auch keine homogene Masse, die es zu integrieren gilt, sondern fester Bestandteil der hiesigen Gesellschaft ohne Anpassungsbedarf.
Neuerdings sitzt die AfD im Bundestag. Eine Partei, die in ihrem Parteiprogramm schwarz auf weiß stehen hat, der Islam gehört per se nicht zu Deutschland. Der Islam wird als Gefahr für Deutschland gesehen. Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender im Thüringischen Landtag, versprach vor etwa 4 Wochen bei einer Rede in Eisleben, dass die AfD, wenn sie an der Macht ist, den Islam bekämpfen wolle.
Dann werden wir das durchsetzen, was notwendig ist, damit wir auch in Zukunft noch unser freies Leben leben können. Dann werden wir nämlich die Direktive ausgeben, dass am Bosporus mit den 3 großen M, das heißt Mohammed, Muezzin und Minarett, Schluss ist, liebe Freunde.
Nach seiner Rede spekulierten Journalisten, was Höcke genau gemeint hatte. Will die AfD in die Türkei einmarschieren? Später erklärte ein Parteikollege, Höcke habe gemeint, dass sich der Islam nicht weiter ausdehnen, sein Einfluss am Bosporus enden solle. Die AfD hat ein Problem mit dem Islam. Sie malt ein krasses Bild von der Islamisierung in Deutschland. Vollverschleierung, Muezzinrufe, hohe Geburtenraten nur noch bei Muslimen, Scharia-Justiz. Der Religionswissenschaftler Michael Blume wird neuerdings von AfD-Anhängern verbal angegriffen. Dabei müsste ihnen der Titel seines Buches eigentlich gefallen: Islam in der Krise, eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug. Doch tatsächlich zeichnet er ein ganz anderes Islambild, als die AfD es tut. Blume sagt, Muslime würden immer säkularer.
Tatsächlich ist es so, dass nur noch eine Minderheit der Muslime sich zum Beispiel an Fastengebote komplett hält und dass wir eine ähnliche Entwicklung haben wie im Christentum auch. Die Leute zahlen im Christentum ihre Steuern und sagen, ich finde es gut, dass die Kirchen da sind und die machen wichtige Arbeit, aber gehen vielleicht an den hohen Feiertagen nur noch in die Kirche. Und also quasi die Vorstellung, dass irgendein Theologe sagen kann, das und das und das musst du tun und nur dann bist du Christ oder Muslim oder Jude, das hat mit der modernen Welt immer weniger zu tun. Die Menschen nehmen sich das Recht, individuell zu entscheiden, was sie aus der religiösen Tradition in ihr Leben übernehmen und was nicht. Und ich habe auch schon Moscheevorstände gesehen, die dann mal ein Bier gezischt haben. Das ist jetzt, hat mich als Religionswissenschaftler erstmal überrascht und im zweiten Blick dann eben nicht mehr überrascht. Denn so ist das moderne Leben. Wir selber sind die Akteure und entscheiden, was wir aus einer religiösen Tradition anerkennen und wo wir auch sagen, hier folge ich einer Interpretation nicht.
5 bis 6 Millionen Muslime leben in Deutschland, schätzt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Der Religionswissenschaftler Michael Blume sagt, viele von ihnen geben noch an, Muslime zu sein, seien aber längst nicht mehr gläubig. Dadurch, dass sie nicht wie die Christen in den Kirchen organisiert sind, lässt sich nicht sagen, wie viele Muslime es wirklich gibt. Dass sich muslimische Organisationsstrukturen entwickeln, hält Blume dabei aber für wichtig.
Tatsächlich haben wir bei den jüdischen Gemeinden zum Beispiel die Kultussteuer. Also wir haben nicht nur die Kirchensteuer bei den Kirchen. Und ich bin schon der Auffassung, dass wir jetzt auch sagen müssen, wenn Muslime gleichberechtigt an all den Bereichen teilhaben wollen, islamischer Religionsunterricht, Zentren für islamische Theologie, Seelsorge und, dann geht das nur, wenn sie auch selber einen finanziellen Beitrag leisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen 100% steuerfinanzierten Staatsislam haben wollen. Das widerspräche unserer Verfassung. Aber ich glaube auch, dass das einfach nicht die richtige Form ist. Wenn die Menschen nicht einmal bereit sind, für ihre Religion einen Beitrag zu leisten, dann denke ich, müsste man auch sagen, dann halt nicht.
Blume ist für eine Art Moscheensteuer. Ob die muslimischen Religionsgemeinschaften sich in Zukunft auf den deutschen Staat zubewegen werden, indem sie sich organisieren, ist für ihn die spannende Frage der nächsten Zeit.
Grundsätzlich hat das Recht ja immer die Aufgabe, Konflikte zu befrieden. Also deswegen leben wir im Rechtsstaat, dass wir uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, sondern dass wir Recht haben, dass unsere Situation regelt und auch Konflikte regelt. Und dann wäre es natürlich eine tolle Sache, wenn es auch gelingen würde, die muslimischen Religionsverbände und die muslimischen Gemeinden in unseren Rechtsrahmen hineinzubekommen. Aber das geht natürlich auch nur, wenn man sich darauf einlässt. Ich sehe nicht, dass das grundsätzlich unmöglich sein sollte von muslimischer Seite. Ich glaube aber, dass wir da eben genau das Problem haben. Wir haben eine staatskirchliche Tradition. In den meisten islamisch geprägten Ländern macht das der Staat und der will auch gar nicht, dass sich die Religionsgemeinschaften selbst organisieren. Und wir haben eine starke Säkularisierung. Eine Mehrheit der Muslime betet nicht mal mehr regelmäßig und immer mehr sagen auch, wir sind gar keine Muslime mehr. Und ob sich da die vernünftige Mitte noch die nötige Power zusammenbekommt, um zu sagen, wir bewegen uns auf den Staat zu und schaffen was Ordentliches, das wird die spannende Frage der nächsten Jahre sein.
An der Frankfurter Goethe-Universität bildet Professor Harry Harun-Behr Lehrer für den Islamunterricht aus. Er selbst ist mit 17 Jahren zum Islam konvertiert.
Herr Behr, deutsche Beamte, die Islamunterricht an Schulen geben, ist das nicht der beste Beweis, dass der Islam zu Deutschland gehört?
Das ist sicherlich ein Ausweis von Normalität. Ob es Beamte sein müssen, darüber könnte man diskutieren. Aber dass sich islamischer Religionsunterricht an deutschen Schulen einreiht in den Fächerkanon der öffentlichen Schule und damit in den Bildungsauftrag der öffentlichen Schule, das ist für die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich zu tun habe und deren Eltern, ein Ausweis an Normalität.
Diskutieren Sie mit Ihren Studenten eigentlich, ob es sowas wie einen deutschen Islam gibt? Und wenn ja, was ist das für Ihre Studenten?
Tja, gibt es einen türkischen Islam, einen indonesischen, einen arabischen? Blickt man in die Frankfurter Moscheenlandschaft, dann findet man afghanische Moscheen, marokkanische Moscheen, sogar eine indonesische Moschee. Das ist zunächst einmal schön, denn das zeigt eine kulturelle Vielfalt und Heterogenität des Islams, hat aber eigentlich migrationssoziologische Gründe. Moscheevereine in Deutschland stehen oder fahren im Kielwasser der Arbeitsmigration, der Studierendenmigration, der Fluchtmigration, der zirkulären Migration und sind insofern nicht nur Religionsgemeinschaften, sondern sie sind auch in gewisser Weise migrantische Interessenvertretungen. In diesem Dilemma sind sie ein bisschen gefangen, wenn man auf die DITIB in Hessen guckt und fragt, schlägt euer Herz in Ankara oder in Frankfurt? Ob das nun dazu führt, dass man sagt, wo ist denn eigentlich die deutsche Moschee oder wo ist die islamische Moschee oder was ist ein Euro-Islam, ein deutscher Islam, da wäre ich vorsichtig. Es ist ein Begriff, der ist belastet. Euro-Islam ist ein von Bassam Tibi aufgegriffener, überhaupt nicht entwickelter Begriff, der ist schon älter. Und ja, wir brauchen sozusagen eine islamische Theologie, die sich aus dem deutschen Raum, aus dem Binnenraum, sprachräumlich, kulturell, habituell in den nationalen Grenzen heraus artikuliert und in die Gesellschaft hinein spricht. Aber weder unter Traditionsabbruch zu der eigenen islamischen Tradition, noch unter Abbruch der Kommunikation mit dem Rest der Welt und auch der islamischen Welt. Da wir in Deutschland von Entwicklungen sprechen, nehmen Sie etwa der von mir geprägte Begriff der anthropologischen Wende in der islamischen Theologie. Solche Diskussionen haben Sie auch in Kairo oder in Beirut oder in Jakarta. Und es wäre ja ein sträflicher Leichtsinn, sich nicht mit Kolleginnen und Kollegen in der islamischen Welt zusammenzutun, die auch über die Radikalisierung sprechen oder über Modernisierung oder über Humanisierung der islamischen Theologie, über Alternativen zum islamischen Strafrecht, über den Missbrauch von Religion durch politische Machthaber und so weiter und so fort. Deswegen wird diese, um auf Ihre Frage zurückzukommen, diese Anfrage, deutscher Islam ja oder nein, sehr kritisch unter den Studierenden diskutiert, zwischen Chance und Risiko. Chance ist die Veränderung theologischen Denkens. Das Risiko ist das Gefühl der Zwangsgermanisierung muslimischer Kulturalität und die Aufgabe des Rechts, different sein zu dürfen in der Gesellschaft. Auch mit religiös begründeten Meinungen, die man vertritt.
Sind Ihnen denn Ihre Studenten da offen genug für den Diskurs?
Ja, sie müssen diese Offenheit auch lernen. Die ersten zwei Semester sind manchmal ein bisschen erschrocken darüber, dass ich so alle Dosen aufmache und dass da manchmal auch so ein bisschen die kalte Zugluft wissenschaftlicher Erkenntnis in diese trauliche Beheimatung in den eigenen Stall hineinweht. Und ich mit Ihnen schon aus dem Grund hochschuldidaktischer Provokation vieles in Frage stellen, was Sie für gesichert geglaubt mitbringen an die Universität. Nehmen Sie Genderperspektive, nehmen Sie Fragen von Homosexualität oder Homophobie, nennen wir es beim Namen, nennen Sie einen binnenmuslimischen Rassismus, nehmen Sie binnenmuslimische Prozesse, die etwa ablaufen wie identitäre Bewegungen und völkische Erneuerungsbewegungen im Rest der Gesellschaft. Dann nehmen Sie das Problem, dass viele Muslime gerne eine Opferrolle einnehmen und sagen, wir sind diskriminiert, unterdrückt. Ja, ja, wir haben Diskriminierungsszenarien und die nehmen zu. Aber wie gehen wir damit um? Nehmen Sie Fragen wie, kommen Christen in die Hölle oder ins Paradies? Mal so jetzt eher so in eine siebte Klasse hineingesprochen. Und ich stelle fest, dass was solche grundlegenden Orientierungsfragen angeht, wo ich mich in der pluralen Gesellschaft orientieren muss, der Unterschied zwischen einer Siebtklässlerin und einer Studentin in meinen Seminaren nur marginal ist. Also was wir hier einüben, ist eine religiöse Reflexionsfähigkeit und eine Sprechfähigkeit. Vielen meiner Studierenden fehlt die Sprache, um das auszudrücken, was sie fühlen.
Wenn man sich jetzt anschaut, wie der Islamunterricht in Hessen organisiert ist, dann ja eigentlich ganz ähnlich wie der christliche Unterricht in kirchlicher Trägerschaft. Jetzt sind es in Hessen die Ahmadiyya-Gemeinde und der Moscheeverband DITIB, die den Islamunterricht mittragen. Mit DITIB gibt es Probleme, weil man dem Verband vorwirft, dass er der türkischen Religionsbehörde Diyanet zu nahe steht, weil er nämlich von ihr finanziert wird aus der Türkei. DITIB selbst weist ja den Vorwurf der Einflussnahme aus der Türkei zurück. Aber würde nicht zum Beispiel eine eigene Finanzierung, zum Beispiel durch eine Moscheesteuer, das Problem lösen?
Der Religionswissenschaftler José Casanova warnt vor der Verkirchlichung des Islams. Die Grammatik des Islams ist nicht das Konfessionenmodell. Muslim sein hat sich in der Geschichte des Islams nicht dadurch erklärt, dass man seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe definiert, sondern dass man sich persönlich im Islam verortet. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass uns sowas wie eine kirchliche Lehrzuchtautorität fehlt. Der deutsche Staat hat in den Muslimen in Deutschland zu viele Ansprechpartner. In Hessen haben wir nun zwei, DITIB und Ahmadiyya. Ich glaube, dass die DITIB in Hessen gut beraten wäre, noch stärker ihr Profil als Religionsgemeinschaft herauszuzeichnen und sich stärker von diesem, ich habe vorhin vom Kielwasser der Migration gesprochen, da sich frei zu rudern und die Hausaufgaben zu erledigen, die sie vom HKM mit der Pressemitteilung vom letzten Dezember ja bekommen haben. Das ist ja kein Hexenwerk. Das kann man ja leisten, was da zu tun ist.
Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Ja. Das Kultusministerium fordert im Prinzip, dass DITIB jetzt beweist, dass sie politisch unabhängig sind von der Diyanet und von der türkischen Regierung.
Ja, und dass sie Instrumentarien entwickeln, wie sie zu einer Religionsgemeinschaft eben passen. Also ein ordentliches Mitgliederverzeichnis. Auch wenn man jetzt an das Bundesverwaltungsgerichtsurteil, das Richtung NRW ging, denkt, was ja im November letzten Jahres rausging, dass deutlich ist, dass es sich um eine Religionsgemeinschaft handelt, die sich auch theologisch positioniert und da sozusagen in der Lage ist, ihrer Führungsrolle als Religionsgemeinschaft deutlich zu machen und sich ihrer bewusst zu werden. Und das sind aber Entwicklungsprozesse. Man könnte sagen, durch die Anerkenntnis in Hessen, dass man mit der DITIB auf der Grundlage von 7.3 Grundgesetz arbeitet, wurden sie in ein paar Schuhe gestellt, die ein wenig zu groß waren. Und nun sagt man, naja, die Schuhe passen nicht, wir stellen euch wieder raus. Ich hätte gesagt, nee, gib denen nochmal 5 Jahre Zeit, da rein zu wachsen und vereinbare solche Ultimaten mit ihnen. Also setz ihnen nicht das Ultimatum Dezember 2018, sondern geh mit ihnen ins Gespräch, wo können wir eine Perforierung reinziehen und gehen in die Evaluation. Das hätte sie gestärkt. Das, was jetzt passiert ist, schwächt sie. Und das macht meine Arbeit an der Universität extrem schwierig.
Jetzt im neuen Koalitionsvertrag steht zum einen eigentlich nur das Thema Radikalisierung. Man will das Imame Deutsch sprechen und man will radikalisierte Moscheen schließen. Und dann hat man jetzt einen neuen Innenminister, Horst Seehofer, der auch Heimatminister werden soll. Der wird zukünftig die Islamkonferenz gestalten. Was erwarten Sie?
Ja, da bin ich etwas zwiegespalten. Herrn Seehofer kenne ich gut. Ich bin Mitinitiator des Wertebündnisses Bayern. Ich habe damals, das ging unter Edmund Stoiber schon los, dieses Wertebündnis mit aus der Taufe gehoben, um das mal unislamisch auszudrücken. Und ich bin der Spiritus Rector, aus dessen Feder die Präambel dieses Wertebündnisses stammt. Wer denkt schon daran, dass in einem Wertebündnis der Bayerischen Staatskanzlei eine muslimische Feder geführt wurde? Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit der bayerischen Politik gemacht, auch mit Herrn Seehofer persönlich. Ich war mit ihm auch auf Veranstaltungen. Aber in letzter Zeit ist das, was so aus der CSU heraus formuliert wird, unter der Überschrift Migrationsdruck und Obergrenze, das ist verdächtig, macht sich des Abgrenzungsdiskurses verdächtig. Das ist ein Problem, über das hat der Spiegel schon 1990 geschrieben. Also das ist ja nichts Neues, sondern das ist das Resultat dessen, dass man immer noch nicht anerkannt hat oder anerkennen will, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, seit 40 Jahren Einwanderungsland. Man hat das Kühn-Memorandum von 1979 nicht zur Kenntnis genommen. Wenn ich das Kühn-Memorandum heute meinen Studenten vorlege, ohne ihnen zu sagen, aus welchem Jahr das stammt, dann sind sie der Meinung, das ist Teil des Koalitionsvertrags. Oder da versucht jemand in der hiesigen Debatte einen Diskurs anzustoßen mit Blick auf wirkliche Integration, Teilhabe, nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz, Anerkenntnis, Öffnung der Bildungschancen und ein Diskurs auf Augenhöhe. Und das finde ich problematisch, dass das nicht erkannt wurde. Ich frage mich auch, warum. Weil ich einzelne Akteure, die an diesem Koalitionsvertrag beteiligt sind, anders kenne. Und ich befürchte, dass hier ein Angstszenario die Feder geführt hat. Rechts von uns darf es keine Alternative geben. Das hat sich inzwischen die Koalition angeeignet. Wir wissen aber aus der Politikforschung, aus der Migrationsforschung, dass genau das der falsche Diskurs ist. Das macht die rechtsnationalen Parteien stark. Und das wird alle Parteien dieser großen Koalition über die jetzige Legislaturperiode hinaus zu den großen Verlierern machen. Das ist extrem demokratiegefährdend. Von der Islamkonferenz erwarte ich überhaupt gar nichts. Und ich würde meinen muslimischen Akteuren raten, jetzt vielleicht mal aus diesem Projekt auszusteigen, mal in eine Revision zu gehen. Alle holen mal Luft und wir überlegen uns, wie wir in 3-4 Jahren mit dieser Islamkonferenz weitermachen.
Ich habe mit dem Professor Hari Harun-Behr von der Goethe-Universität Frankfurt gesprochen. Das Kühn-Memorandum wird in diesem Jahr übrigens 30 Jahre alt. Der damalige Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, Heinz Kühn, stellte damals schon fest, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei. Kühn war Sozialdemokrat zur Zeit der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt. Er forderte, Muslimen Zugang zur politischen Teilhabe zu verschaffen.
HR Info. Politik.
Der Islam gehört zu Deutschland. Was heißt das heute? 30 Jahre nach dem Kühn-Memorandum. Der neue Koalitionsvertrag schüre die Angst vor Muslimen und befördere Vorurteile, so die türkische Gemeinde. Der Generalsekretär der Islamischen Gemeinschaft Miligürüş, Bekir Altaş, sagte, der Koalitionsvertrag gieße Wasser auf die Mühlen von Islamhassern und Rechtsextremisten. Und auch junge Muslime fühlen sich vom Staat verraten. Der Lehrer Davut Tekin diskutiert häufig mit seinen muslimischen Schülern im Islamunterricht über die öffentlichen Debatten.
Meine Schüler sind ein Stück weit genervt, weil die sagen, Herr Tekin, wir gehören doch zu diesem Land. Deutschland ist unsere Heimat.
Und trotzdem fühlen sie sich als Muslime nicht zugehörig. Selbst Lehrer würden muslimische Schüler diskriminieren. Die Sozialarbeiterin Salam Moabed vermittelt in solchen Fällen.
Dieses ständige Thematisieren von Religion. Jugendliche, die sich auch dem Islam zugehörig fühlen, sagen mir immer wieder in der Beratung, ich bin's leid. Ich will nicht mehr als die Muslime oder der Muslim gesehen werden. Ich bin weitaus viel mehr. Es sind Jugendliche, die haben stinknormale Probleme, Bedürfnisse, Träume, Ziele und dieses immer wieder Ausbremsen aufgrund der Religion oder aufgrund der Herkunft ist wirklich nicht förderlich.
Ich habe sie gefragt, was die Lehrer denn zu den muslimischen Schülern sagen.
Dass man doch ein Abitur nicht bräuchte, weil du ja sowieso heiraten wirst. Ich dürfe doch gar nicht im Lehrerzimmer sitzen aufgrund meines Kopftuches.
Davut Tekin betont, dass nicht alle Lehrer so seien. Viele würden sich auch schützend vor die muslimischen Kinder stellen. Aber Rassismus sei definitiv ein großes Thema im Alltag seiner Schüler.
Diese Einzelfälle sind in der Entwicklungsgeschichte oder in der sensiblen Entwicklungsphase der Jugendlichen eben halt sehr, sehr wichtig. Das kann zu Brüchen führen und das kann auch zu einer starken Frustration und zur Enttäuschung führen. Kann auch zu einer Zäsur kommen zwischen dem Schüler und der hiesigen Gesellschaft.
Salam Moabed wundert sich, dass die Erfahrungen, die die Kinder heute machten, die gleichen seien, die sie in den 80ern durchgemacht hat.
Ich dachte, wir sind ein bisschen weiter, dass dann manchmal Sachen an mich herangetragen werden innerhalb des Beratungssettings, wo ich mir dachte, okay, gut, also ja, vielleicht so unsere Generation, so die zweite Gastarbeiter-Kindergeneration, okay, ja, aber jetzt so sollte das jetzt nicht mehr so Thema sein. Ich dann manchmal tatsächlich von meiner Traumwolke runtergerissen werde und sehe tatsächlich, also da gibt es Sachen, die werden immer noch reproduziert.
Viel geändert habe sich seitdem nicht. Und eigentlich, sagt sie, gehe es gar nicht um den Islam, sondern meistens allein um die soziale Herkunft. Der Islam gehört zu Deutschland. Das hat Wolf gesagt und wurde dafür von den Muslimen gefeiert. Ein gewisser Anteil Muslime wird auch in Zukunft in Deutschland leben, Aussage von Frank-Walter Steinmeier. In Wahrheit wird dieser Anteil sehr viel größer sein als heute. Definitiv werden also immer mehr Muslime zu Deutschland gehören. Sie werden sich aber nur zu Deutschland zugehörig fühlen, wenn der Islam auch wirklich zu Deutschland gehört. Die Sendung gibt es im Podcast unter hrinforadio.de. Ich bin Isabel Reifenrath.